Willkommen zu einer neuen Folge Junge Psyche. Heute sprechen wir über Wutausbrüche bei Kindern und Jugendlichen. Diese Momente, in denen aus kleinen Konflikten plötzlich riesige Dramen werden.
Wir schauen darauf, was hinter den Ausrastern steckt, in welchem Maße sie in der Entwicklung völlig normal sind und wie ihr als Eltern eure Kinder in solchen Situationen am besten unterstützen könnt.
Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Junge Psyche, Aufwachsen verstehen.
Dem Podcast aus der Welt der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Mit Samra Fazlic.
Und Mila Uljawi.
Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Hallo, hallo.
Wir sitzen hier in Samras Küche.
Richtig. Und um uns herum liegen einige Sachen, die wir geknabbert haben. in Vorbereitung so ein bisschen auf unser Thema heute.
Genau.
Und zwar ist das, mein Kind ist richtig wütend und rastet vielleicht sogar aus. Was tun?
Bevor wir mit dem Thema der Folge beginnen, möchten wir uns erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Es ist total cool, wie viele Hörer wir haben mittlerweile. Wie das ansteigt und es macht uns echt super Freude, dass ihr es offensichtlich gut findet, was wir machen. Und
ja, danke, liebe Leute.
Wir möchten euch nochmal motivieren, uns Fragen zu schicken über Instagram, über unser Profil. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes wissen möchtet oder wenn euch etwas interessiert, dann haut raus.
Also, ja, und gerne auch Rückmeldungen genau. Zu dem, was ihr bislang gehört habt.
Wir möchten uns ja gerne verbessern weiterhin. Und
absolutely.
Premium wäre natürlich eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienstleister eurer Wahl. Dann geht's jetzt los mit unserer Folge. Gucken wir uns doch mal an, was ist eigentlich das auffällige Verhalten? Also da sitzt mein Kind zu Hause oder kommt vielleicht gerade aus der Schule oder ist in einer Situation, in der es vielleicht gerade voll konzentriert ist, wie zum Beispiel einem Videospiel und irgendetwas passiert, auffällig oder unauffällig, was als Auslöser reicht für einen Ausraster. Und diesen Ausraster, den bekommt man in aller Regel ja mit. Also Es ist so, dass vor allen Dingen, wenn es um Wut geht, dann ist es ja in der Regel eine Symptomatik, die man tatsächlich mitbekommt. Es wird laut, es wird vielleicht aggressiv, Es wird vielleicht etwas kaputt gemacht, es wird vielleicht geschrien, beleidigt. Ja. Man ist die schlechteste Mutter der Welt. Mein Gott, alle anderen haben viel bessere Mütter oder Väter natürlich. Ich rede jetzt aus unserer Perspektive.
Die dürfen wir nicht vergessen.
Genau, natürlich.
Klar, derjenige, der irgendwie gerade im Umfeld ist, kriegt's ab.
Genau. So. Und wir sprechen hier eigentlich von einem Impulsivitätsproblem. Und da gibt es leichte, mittlere, etwas schwerere und richtig krasse Ausprägungen. Also da gibt es wirklich die ganze Palette an Ausprägungen von, ja gut, mein Kind schreit mich vielleicht an, geht dann ins Zimmer, rennt ins Zimmer, schlägt die Tür hinter sich zu und vergräbt sich im Kopfkissen und will eine Viertelstunde mit niemandem mehr reden, bis hin zu, mein Kind geht uns körperlich an, wird richtig aggressiv, wir können ihn kaum mehr bremsen oder auch sie natürlich. Es gibt vielleicht selbstverletzendes Verhalten, fremdverletzendes Verhalten. Es werden Dinge zerstört und es ist so schlimm, dass wir eigentlich am liebsten die Polizei rufen würden, wenn es nicht unser eigenes Kind wäre.
Oder es sogar tun dann manchmal, ne? Also
oder
so
es sogar Absprache. Tun.
Oder nach einfach Not, weil da irgendwie so eine Gefährdung da ist. Oder auch, fällt mir gerade ein, wir haben absolut kein Vertrauen, können das Kind oder den Jugendlichen nicht alleine zu Hause lassen, weil Geld wegkommt, weil Sachen wegkommen, weil wir keinen Plan haben, was da passiert. Also wie du sagst, von einem leicht irgendwie jemand ist wütend, mal sauer, dann natürlich auch entwicklungsentsprechend, ob ein Kind 3 Jahre alt ist oder 14, 15, pubertär wütend ist oder ob es wirklich so kippt und in Richtung Gefährdung aller Beteiligten.
Genau,
geht.
Da gestalten sich diese Ausraster halt total unterschiedlich. Ne? Mhm. Und um direkt mal den wahrscheinlich, ich sag mal, den schwierigsten aller Fälle für alle Beteiligten zu nehmen, ist es dann, wenn man gemeinsam oder auch als Eltern bemerkt oder auch das Jugendamt bemerkt, okay, dieses Kind kann so nicht in der Herkunftsfamilie bleiben. Mhm. Das wäre so das
Worst-Case-Szenario, ne? Was es genau. durchaus ja auch gibt bei uns.
Ja, genau. Oder also auch wenn die Ausprägung so stark ist, kann nicht zu Hause verbleiben oder braucht eine stationäre Therapie, damit man erstmal überhaupt schauen kann, was wirkt denn da alles ein auf das Kind. Ja. Ne? Weil neben den Umständen, die wir uns ja auch immer anschauen, was ist da gerade schulisch, was ist zu Hause los, gibt es irgendwelche Dinge, die sich verändert haben, die das Kind irgendwie regulieren muss, die einen Unterschied ausmachen. Oder ist es so eine stetige Zunahme an Symptomatik? Also es ist ja ein Unterschied, ja, ob Eltern zu uns kommen und das Kind ist wirklich klein, irgendwie 3, 4 Jahre alt und es taucht das erste Mal so heftig auf. Oder wir reden von einem Kind, was 13, 14, 15 ist und die Eltern sagen, boah, das ist jetzt viel heftiger geworden.
Genau.
Und da neben der Anamnese zu schauen, so also neben... Was sind so, weiß ich nicht, wir schauen ja immer auf Geburts-, also ja. Schwangerschafts-, Geburtsverlauf, irgendwie die frühen Jahre und dann halt eben bis aktuell.
Und es kommt durchaus auch vor, dass auch Eltern mit kleineren Kindern, die dann so 5, 6 sind, sagen, okay, der ist jetzt wirklich so schwer zu handhaben schon, dass wir Angst davor haben, wenn sich das so weiterentwickelt ist. Was ist, wenn dieses Kind mal 13, 14, 15 ist und es nicht bis dahin eine deutliche Besserung in der Symptomatik gibt?
Ja, richtig. Das klingt so ein bisschen, also man versucht ja immer dann auch nicht zu dramatisieren, weil ich meine, erstmal geht es um eine Emotion, die wir alle haben per Geburt, die auch wichtig ist und sinnvoll ist. Also es geht ja erstmal nur um Wut.
Ganz genau.
Die Frage ist natürlich, wie stark ist die? Und da kommt dieser Temperamentsfaktor Impulsivität natürlich noch dazu.
Ja. Also, und ich weiß nicht, ob ihr alle diesen fantastischen Film Alles steht Kopf kennt.
Großer, absolute Lieblingsfilm.
Total, ich musste den auch sofort gucken, weil es so fantastisch dargestellt ist. Ja. Da sieht man ja, dass die Wut wirklich ein ganz wichtiger Teil ist in diesen Emotionen, die es eben gibt. Und man sieht natürlich auch im zweiten Teil ganz fantastisch, was passiert, wenn die Pubertät anklopft und noch viele weitere Emotionen dazukommen, die vorher nicht bekannt waren.
Ja, das vergisst man oft, weil Wut auch so zerstörerisch sein kann. Ist es ja oft so, dass Eltern sagen, boah, das muss aufhören. Also es soll weg sein. Und natürlich ist es aber nicht gesund, wenn Wut weg ist. Also.
Genau. Und Wut, du sagtest das vorhin, die Wut mobilisiert ja auch. Wut macht mobil. Ja. Das heißt, Wut ist auch etwas, das mir die Spontanität, die Impulsivität, die Energie gibt, auch Dinge schnell umzusetzen. Ja. Ne? Also Wut ist zwar manchmal sehr, sehr unangenehm für alle Beteiligten, aber Wut kann auch eine Quelle sein, die einen eben da erst hinbringt, wo man hin möchte. Wut muss nicht immer zerstörerisch sein.
Nee, genau. Und das ist eigentlich auch oft das entscheidende Ding. Also wenn wir uns diese Problematik ja anhören, und das wird ja jeder aus seinem Alltag irgendwie kennen, wenn man so ein bisschen sich durch den Kopf gehen lässt, wann bin ich denn wütend geworden, so in den letzten 2, 3 Wochen? Also wenn man allein das so ein bisschen durchdenkt, dann kriegt man mit, wahrscheinlich waren es Situationen, wo irgendeine Grenzsetzung wichtig war. Also wo man irgendwie sauer war, weil irgendjemand irgendwas gemacht hat oder vielleicht auch sogar auf sich selbst sauer war. Also ich war es erst zuletzt, als ich meinen Schlüssel eingeschlossen habe zu Hause.
Warst du sauer auf dich selbst?
Absolut. Ja? Ich habe mich gedacht, na toll, richtig gut gemacht wieder. Also das kann auch natürlich eine Autoaggression sein. Und das war so etwas, wo ich mich natürlich über mich geärgert habe, weil wie doof, ne? Also renn raus und lass den Schlüssel drin. Das heißt, also jeder kennt Situationen oder auf jemanden anderen sauer sein, wo man auch zu Recht sauer ist. Also wo diese wichtige Funktion von Wut auch da ist, jemandem auch zu sagen, nee, stopp, du überschreitest meine Grenze und das möchte ich nicht. Also das ist auch gesund. Es ist nicht gesund, an richtiger Stelle keine Wut zu zeigen. Also im besten Fall sieht man eine Wut auch jemandem direkt am Gesicht an.
Und weiß dann eben, okay, oh Moment,
stopp, langsam.
Langsam,
ne? Genau. Eine Mimik, die das spiegelt, ist wichtig, ist überlebenswichtig. Sonst hätten wir es wahrscheinlich auch nicht jetzt heute so in uns.
Die Wut kann auch noch etwas ganz anderes, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema sind. Das habt ihr bestimmt auch schon mal bemerkt bei euch. Wut ist die ideale Sekundäremotion, die sich über Emotionen drüberlegt, die ganz schwer zu ertragen sind. Das sind klassischerweise Angst, Traurigkeit, Scham, Schuld. Das sind ja so Emotionen, die man nur ganz schwer ertragen kann.
Ja.
Und Wut ist genau das Richtige, um sich darüber zu legen und um klarzumachen, okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, aber das echte Gefühl ist so schwer zu ertragen, das geht gar nicht. Also gibt es da diesen Trick vom Unterbewusstsein, dass die Wut dann eben nach vorne kommt und schon merkt keiner mehr, dass man sich eigentlich fürchterlich schämt oder dass man eigentlich sich schuldig fühlt.
Super, eigentlich so ein bisschen eine Aufpasserfunktion,
ja, ganz,
ne?
Genau.
So ein Bodyguard, der davor
ja,
steht.
Ja, ehrlich, ja.
Ja, also so ist es. Da werden wir bei, also wenn wir uns dann immer anschauen, wann kippt etwas von normal oder gesund, ne? Ich mag den Begriff gesund einfach viel lieber, weil was ist schon normal? Oder wer?
Langweilig.
Wieder mal uns selbst hier anschauend. Also wann kippt es einfach ins Ungesunde? Und
ja,
ungesund ist es immer dann, wenn jemand darunter leidet. Entweder man selber oder das Umfeld oder beide.
Genau, ja.
Genau. Und die Ausprägung, die wir gerade schon so ein bisschen angerissen haben, ist heftig, wenn, wie du eben schön gesagt hast, so ein Wutanfall erkennt man. Also wenn jemand anfängt zu schreien, würde ich immer noch sagen, okay, das ist Obacht, ne, aufpassen, tretet mal zurück, lasst mich in Ruhe. Also da sorgt die Wut dafür, dass das Umfeld alarmiert ist. Erstmal.
Genau.
Das,
ja,
würde ich sagen, ist, finden wir alle auch noch nicht ungesund so aus therapeutischer Sicht. Würden wir eher sagen, oh, wichtig, ja, dann muss das Umfeld auch drauf reagieren und der Mensch selber vielleicht für sich auch regulieren. Ich brauche eine Auszeit, ich muss hier ein bisschen Distanz schaffen oder ich muss mich mit was ablenken oder ich muss die Wut irgendwo rauslassen.
Genau, und das wäre dann ja so dieser gesunde Bereich. Ne?
Richtig.
Und ungesund, wie du auch gerade schon sagtest, wird es eben dann, wenn Leute in Gefahr geraten, wenn Leute Angst bekommen vor der Person, wenn es wirklich so weit kommt, dass man sich Sorgen machen muss, dass diese Situation nicht unbeschadet vonstatten geht. Oder man sich auch Sorgen um sein Kind macht, weil es eben gehäuft auftritt. Und wenn man merkt, okay, das ist keine einmalige Situation. Dieses Kind ärgert sich jetzt nicht einmalig über eine 5 in Mathe oder
so. Super wichtiger Punkt, genau.
Genau, sondern irgendwie ist das öfter geworden. Und dann ist es ganz bestimmt nicht mehr gesund.
Absolut, genau. Und ich sagte gerade deswegen direkt schon ein Haken wichtiger Punkt, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob Eltern erzählen, wir haben Probleme gehabt oder wir haben uns getrennt oder in der Schule ist was vorgefallen oder es gab, der beste Freund ist weggezogen oder also irgendein Ereignis und das Kind hat auf einmal einen Ausraster.
Ja.
Da würde, glaube ich, kein Mensch sagen, oh, das ist aber ungesund, ne? Weil das ist ja kein Muster. Also es ist,
nein,
ein Vorfall.
Eben. Völlig
und
gesunde Reaktion.
Genau, eine Überkompensation,
Reaktion,
weil gerade akut etwas war.
Genau.
Und das ist auch, denke ich, der Unterschied von akut zu chronisch. Also von, okay, das ist gehäuft, wie du gerade eben gesagt hast. Vielleicht eher in der Anzahl, ne? Einmal steigert sich das und vielleicht auch sogar in der Heftigkeit. Also
genau,
es gehen Dinge kaputt, es kommt zu Beschimpfungen, Beleidigungen, Ausschluss aus irgendeinem sozialen Umfeld. Also die Freunde haben keinen Bock mehr auf denjenigen, der da ständig irgendwie ausrastet. In der Klasse, Schule, Stufe, wie auch immer, wird das rausgeschickt, weil es drüber ist. Oder es gibt vielleicht eine Klassenkonferenz, weil irgendwas vorgefallen ist. Also es gibt negative Konsequenzen.
Genau, oder es gibt vielleicht auch tatsächlich eine Verletzung, die passiert ist. Vielleicht ist bei einer Rangelei wirklich mal was passiert, was gefährlich geworden ist.
Genau, weil dann berichtet wird, der hat komplett unverhältnismäßig reagiert, also voll drüber reagiert.
Ja.
Also bei Beschimpfung irgendwie direkt hin und so geschubst, dass einer vielleicht so gestolpert, die Treppe runtergefallen, wie auch immer. Also
genau,
wo es wirklich irgendwie so einen Schaden gab, dass jemand sich verletzt hat.
Leider mussten wir entscheiden, dass ihr Kind nicht mit auf Klassenfahrt fahren darf.
Richtig.
Denn für dieses Verhalten haben wir leider nicht genügend Einsatzkräfte, wollte ich gerade sagen.
Dann, richtig,
ne? Lehrpersonal, das mitfahren kann.
Ja, genau. Oder
so.
Oder suspendiert aus der von der Schule, weil irgendwas vorgefallen ist, eine Gefährdungssituation. Oder den Fall hatte ich auch schon in der Praxis irgendwie, weil Impulsivität da, Streit mit anderen mehrfach jeden Tag hintereinander und dann irgendwann gedacht, so ich stecke mal gerade so ein Schweizer Taschenmesser mit ein und dann ist das irgendwie aufgefallen und dann in der Kombination, dass es einer, der ausrastet und der hat heute ein Messer dabei, ja, Polizeieinsatz und das ist natürlich heftig. Also es kann sich super heftig hochschaukeln. Das würde ich sagen, sind auch so die Momente, wo wirklich oft Eltern oder Lehrer oder ne, wie auch immer an uns verweisen so, oder sagen so, okay, das ist ein zu viel an Wut und zu häufig, zu heftig und besorgniserregend, weil gefährlich.
Genau, und tatsächlich kommt bei uns in den Praxen beides vor. Ne? Es gibt Eltern, die sich schon sehr früh melden. Es gibt aber auch Situationen, wo sich erst dann gemeldet wird, wenn wirklich schon, ich möchte sagen, die Kacke am Dampfen ist.
Mhm, richtig, richtig, wo ganz viel schon drunter gelitten wurde. Mhm. Und das ist auch nicht so selten, finde ich, dass sich wirklich dann so quasi Abgründe auftun. Also wenn man dann so ein bisschen genauer hinterfragt, da kommen dann so Dinge wie, und dann standen wir auch schon im Zimmer irgendwie da und da hatte ich Angst, der tut mir was an oder die tut mir was an oder sich was an. Also wo es einige Momente gab, wo ich denke, okay, da, wo man in Not ist und sich Sorgen macht, jemand kommt zu Schaden, bitte da Hilfe holen. Weil das ist so der Übergang ins auffällige, also nicht gesunde mehr.
Und im Zweifel, wenn es jetzt um eine ganz akute Situation geht, bitte auch extern Hilfe durch, beispielsweise, wenn es wirklich, wirklich schlimm ist, einen Polizeiwagen oder einen RTW anrufen.
Krankenwagen, ne? Da, nur wenn man sich meldet, reagieren die. Und das finde ich auch wichtig, vielleicht da zu benennen, warum du das nämlich sagst.
Ich sage das, genau. Ich will auf eine Krisenintervention hinaus. Das ist so, wenn die Krise zu Hause so heftig ist, dass ich als Elternteil das nicht handeln kann, dann ist es überhaupt keine Schande, sich das einzugestehen und sich Hilfe zu suchen, die genau dafür da ist. Und wenn dann mein Kind beispielsweise in einer solchen Situation für ein paar Tage einfach mitgenommen wird an einen Ort, wo es Sicherheit gibt, wo es gegebenenfalls Medikamente gibt, wo es Leute gibt, die sich damit auskennen und einfach mal ein bisschen Ruhe einkehrt, dann ist das völlig in Ordnung.
Richtig, wir reden da wirklich von der massivsten Ausprägung. Und warum ist das noch wichtig? Genau aus den Gründen, weil man einmal deeskaliert, was absolut wichtig ist, weil es immer noch ein Schritt vor jemand kommt, der zu Schaden ist, hoffentlich. Und weil wir Erwachsenen Modelle sind. Man ist in dem Fall auch ein Modell dafür. Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen, wenn man selber überfordert ist und sagt, ich weiß nicht mehr weiter.
Ganz genau.
Und deswegen sorge ich dafür, dass dir geholfen wird, dass uns geholfen wird, weil dieses Sicherheitsnetz oder ein Hilfsnetz gibt es. Das heißt, ich nutze es. Das ist super wichtig, das zu vermitteln. Nicht jetzt in Richtung, also ne, manche Eltern haben dann das Gefühl, wenn man das so sagt, bitte scheuen Sie sich nicht, wenn Sie Sorge haben, Angst haben, nicht die Angst ewig lang aushalten und dann gucken, mal auch ne, auf gut Glück soll bitte nichts passieren, sondern das ist keine Bestrafung. Im Gegenteil, das ist Hilfe holen.
Das
und
ist
Hilfe holen ist wichtig, damit dieser junge Mensch im Zweifel dann, ne, wenn es in eine ähnliche Situation gerät, auch weiß, man kann Hilfe holen und es geht nicht die Welt unter. Im Gegenteil, dann kommt Entlastung im besten Fall, ne? Und in den meisten Fällen.
Genau so ist es. Und damit sind wir bei dem Thema normal, nicht normal. Was ist, wie du schon gerade sagtest, gesund, was ist nicht gesund? So ein bisschen da angelangt, wo ich jetzt sagen würde, wie sieht es denn diagnostisch aus?
Genau,
was macht man diagnostisch mit solchen Menschen, die eben ganz offensichtlich eine Problematik mit ihrer Impulsivität haben, die auf Arten und Weisen reagieren, die eben nicht gesund sind. Für sie selbst nicht gesund, für andere Leute nicht gesund. Was würdest du da machen, diagnostisch?
Genau, also wenn wir davon ausgehen, wir haben das gerade so ein bisschen auseinandergedröselt im Normalfall. Also wenn Eltern uns berichten, ist mal vorgekommen und wir machen uns Sorgen. Ne? Es gibt ja, wie du eben gesagt hast, wir haben auch Eltern, die dann früh kommen und einfach sagen, wir wollen nichts verpassen und gibt es da irgendwas, was wir prophylaktisch tun können? Dann besprechen wir das und meistens läuft es darauf hinaus, dass wir sagen, bitte beobachten, jetzt wenn es einmal war, ist es wahrscheinlich kein Drama. Also wir reden von so schwach ausgeprägt und wütend sein, würden wir erstmal aufklären, dass Wut, wie wir eben gesagt haben, eine wichtige Emotion ist, dass man da Ideen sammelt, ne, was man tun kann. Dazu kommen wir aber nachher nochmal.
Und wir würden in so einem Fall auch auf jeden Fall versuchen herauszufinden, wo drückt denn eigentlich der Schuh? Denn irgendwo scheint er ja zu drücken. Was auch immer gerade los ist, ist es die beginnende Pubertät? Ist in der Schule irgendwas gewesen? Wird mein Kind vielleicht ausgegrenzt? Gibt es Ärger mit irgendeinem Lehrer? Ist irgendwas, was möglicherweise so eine Primäremotion, Schuld, Scham, Angst, Traurigkeit hervorruft? Und Wut als Reaktion kommt vor. Es ist so ein, es ist eine beginnende Geschichte. Alles beginnt ja irgendwie.
Richtig.
Und gerade genau. Bei diesem delikaten Beginn macht es auf jeden Fall Sinn, sich zu fragen, okay, Moment, was ist denn hier eigentlich gerade los? Wo ist die Problematik?
Genau, schöne Frage auch dazu ist ja immer, welche Funktion hat denn diese Wut? Also die hat ja irgendeine Funktion, wie du sagst, entweder was zu überdecken, aushaltbar zu machen oder zu begrenzen irgendjemanden oder irgendetwas. Und das ist das, was wir halt in der Anamnese tun. Also wir befragen ganz viel, stellen so viele Fragen, bis die Leute irgendwann genervt sind sogar. Mhm. Vor allem die Kinder oder die Jugendlichen dann, dass die das auch schön offen sagen, was ich auch hervorragend finde. Und die haben ja auch recht. Es nervt ja auch. Aber es bleibt halt nicht aus. Wir müssen natürlich ganz viele Fragen stellen. Und weil wir natürlich als Psychotherapeuten auch
die Detektive der Psyche.
Detektive der Psyche sind, haben wir auch immer im Hinterkopf, wo tauchen diese Symptome verstärkt auf. Das heißt, wir klopfen differenzialdiagnostisch, nennt sich das ja, alles Mögliche ab, was da so in die Frage, also irgendwie in Frage kommt in der Richtung. Sprich, diagnostisch erheben, neben der Anamnese, also neben dem Gespräch, wie war die Schwangerschaft, Geburt, weil es gibt Dinge, die da auch eine Rolle spielen können. Also ob es irgendwie Substanzmissbrauch gab in der Schwangerschaft schon. Da gibt es einfach nicht nur Studienlage, sondern auch Erfahrungswerte der Entwicklung von Kindern, dass die halt ein Risiko treffen kann, je nachdem, ob sowas vorlag, also ob es Risikofaktoren gibt, die
sowohl
früher da waren.
Sowohl bei Rauchen als auch bei Alkohol.
Absolut, und unter der Geburt. Ne? Ja. Also die häufigsten Dinge passieren dann auch zusätzlich oder können passieren unter der Geburt.
Diese sogenannten perinatalen, also während der Geburt auftretenden Probleme. Zum Beispiel ist es gar nicht so selten, dass Geburten echt traumatisch ablaufen.
Auch das, ja.
Also da berichten viele Frauen davon, was sie für traumatische Geburten hatten. Und es gibt auch eine gewisse Studienlage dazu, ob ein Kaiserschnitt zum Beispiel auch eine Auswirkung hat.
Auch, genau.
Medizinisch natürlich notwendig, ne? Gar auch keine Frage. Aber ein Kaiserschnitt ist natürlich ein Eingriff, der ganz viel verändert während so einer Geburt. Ja, genau.
Genau, das würden wir richtig. Sauerstoffmangel, auch häufig, also häufig auch so ein Stressfaktor, ein massiver Stressfaktor fürs Kind und auch die Mutter. Das heißt, das würden wir alles erfragen. Also wie ist der Verlauf gewesen? Auch unter welchen Umständen die Schwangerschaft geplant, nicht geplant. Also all das spielt irgendwie eine Rolle. Ne? Also nicht nur irgendwie, sondern das ist wichtig für das gesamte Bild. Das heißt, wir fangen tatsächlich da an. Also wir fangen da an, erfragen das alles und kommen dann in dem Ist-Zustand an. Heißt, wir beobachten das aktuelle Verhalten im Alltag im Sinne von, verteilen Fragebögen an Lehrer, an Eltern und auch an den Jugendlichen je nach Alter. Also wenn es so eine Selbstauskunft geben soll, macht die jetzt nicht Sinn, wenn das Kind 4 oder 5 ist, sondern natürlich älter. Da gibt es Bögen ab 9, 10, 11 Jahren.
Wobei man diese Selbstauskunft dann natürlich auch in der Praxis selbst machen kann. Genau. Dass wir dann eben fragen, das Kind nicht mit dem Fragebogen, den es ja sowieso noch nicht lesen kann.
Oder halt eben, wo Mutti oder Vati über die Schulter guckt und sagt, nee, so ist das nicht.
Ja. Sondern das Deswegen Kind dann wir durchaus das, wir machen. Ja. Und da kommen natürlich auch nochmal interessante Sachen auch zutage, die für unsere Anamnese und Diagnostik einfach auch wichtig sind.
Ja, manchmal steht da nämlich sowas, ich bin traurig, weil, weiß ich nicht, mein bester Freund letzte Woche umgezogen ist und wir uns jetzt wahrscheinlich 6 Monate erstmal gar nicht sehen. Und das wurde manchmal gar nicht erzählt, ist aber eine wichtige Info.
Ja, und da kann man zum Beispiel auch mit kleinen Kindern viel durch Spiel machen. Also, dass viele Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen haben in ihrer Praxis zum Beispiel ein Puppenhaus stehen oder ich sag mal Lego oder irgendwelche anderen Schleichtiere oder so. Und da dann Situationen zu spielen, da kommt doch häufig auch eine Menge zutage, was man diagnostisch, anamnestisch auch nutzen kann. Ne?
Großartig. Mir fällt gerade noch was an dem Therapiespielen. Mensch, ärgere dich nicht. Ui, Ein Klassiker, den ich super gerne spiele, weil sofort auffällt, ob dein Kind ein Stück weit irgendwie eine Frustrationstoleranz hat oder gar nicht oder halt eben okay. Also da kommt so viel zum Vorschein, ne? Der Ehrgeiz und halt eben die Impulsivität, die wir ja auch da untersuchen wollen.
Total.
Ne?
Und ich glaube, zu verlieren können müssen wir auch eine Folge machen.
Oh
auf
Gott.
Jeden Fall.
Redest du von mir oder von dir? Oder?
Vielleicht. Okay, also so viel zur Diagnostik.
Genau.
Wir schauen also, was steckt dahinter.
Genau.
Ist es in der Regel, ist Wut eben entweder tatsächlich ein Problem, was durch Impulsivität kommt. Da kann es auch darauf hinauslaufen, je nachdem. Es gibt die sogenannte Störung des Sozialverhaltens. Mhm. Wenn ein Mensch sich also wirklich völlig anders verhält, als es gesellschaftlich jetzt eigentlich tolerabel wäre, zum Beispiel vielleicht schon jemand bestohlen hat oder gezündelt hat oder ein Tier gequält hat oder jemanden wirklich mies geschlagen hat oder eine Oma überfallen oder ich weiß nicht was.
Mhm. So, dann, von zu Hause weggelaufen, ohne irgendwie, dass Eltern Bescheid wissen.
Genau.
Also so ohne jegliches Gefühl für eine Verantwortung auch anderen Menschen gegenüber.
Dann würde man zum Beispiel eine sogenannte Störung des Sozialverhaltens auch diagnostizieren, die entweder auf den familiären Rahmen beschränkt sein kann oder eben auch nicht.
Super spannend, weil genau, auf den familiären heißt, jemand fällt nur in der Familie auf.
Genau.
Das gibt es gar nicht so selten, vor allem bei jüngeren Kindern noch mal stärker, so nach meinem Erfahrungsschatz. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, ob du auch so eher so in die Richtung gehen würdest. Ich habe das häufig so bei jüngeren Kindern, die zu Hause so locker lassen und dann so wirklich Wutausbrüche haben, wo die Eltern erzählen, dass die wirklich von morgens bis abends schwitzen, nur mit Regulation. Die aber im Kindergarten oder in der ersten Klasse meistens maximal noch unauffällig sind.
Und da würde ich mich zum Beispiel fragen, was ist mit Maskieren? Also Maskieren bedeutet, dass man sich eben in der normalen sozialen Umwelt, also normal im Sinne von in der regulären sozialen Umwelt, verhält, wie es erwünscht ist, wie andere Leute sich vielleicht verhalten würden. Das kostet aber manche Menschen unheimlich viel Mühe, ist wahnsinnig anstrengend. Und zu Hause, wo dann meine gewohnte Umgebung ist, vertraute Umgebung ist, da geht dann richtig die Luzi ab, weil das einfach alles abgeschüttelt werden muss.
Richtig, ne? Was ja auch jeder von uns so kennt. Natürlich benehmen wir uns alle zu Hause hoffentlich entspannter und lockerer. Aber da ist das Ausmaß einfach noch mal deutlich stärker. Ne?
Dieser Begriff Maskieren kommt übrigens auch aus dem neurodiversen Formenkreis. Also das ist eigentlich etwas, was von Menschen mit Autismus so erlebt wird. Und da nimmt das nochmal ganz andere Ausmaße an. Aber auch dazu werden wir eine Folge machen. Deine Frage
Richtig.
An mich war, ob ich das auch bei Kleinen oder auch bei Großen erlebe. Und ich habe ja viele Menschen mit ADHS in meiner Praxis. Und da ist natürlich eine gewisse Impulskontrollstörung auch etwas, was häufig, nicht immer, aber häufig mit einhergeht. Daher erlebe ich das auch, jetzt nicht nur bei Menschen mit ADHS, aber so ganz generell. Ich glaube, ich bin eine von den Therapeutinnen, die häufig dann kontaktiert wird, wenn es eben um so Impulsdurchbrüche geht, weil ich das eben so auf meiner Fahne stehen habe durch diese ADHS-Spezialisierung. Und daher begegnet mir das schon auch viel bei pubertierenden Jugendlichen, dass gerade da, wo die Kinder oder Jugendlichen eben dann so alt sind, dass die Eltern das Gefühl haben, okay, ich kann das körperlich gar nicht mehr bewerkstelligen. Mhm. Also der oder die ist einfach stärker als ich. Und wenn da mal so richtig, richtig abgeht, so richtig durchdreht, dann habe ich dem überhaupt nichts entgegenzusetzen. Mhm. Das begegnet mir also durchaus auch in der Praxis.
Und auf dem familiären Rahmen beschränkt so die Einordnung?
Ja. Tatsächlich, ja. Auch, weil das dann Leute sind und ganz häufig sind das auch Menschen, denen es fürchterlich schlecht damit geht, die sich hinterher fürchterlich schlecht fühlen, die in Selbstzweifeln versinken, in Selbsthass vielleicht auch, weil sie gar nicht wollen, dass sie so ausrasten. Sie wollen niemandem wehtun. Sie wollen eigentlich nur ein ganz normaler, jetzt nehme ich das Wort mal, ein ganz normaler Mensch sein.
Ja, unauffällig auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Und wenn einem dann immer wieder diese Scheißimpulsivität dazwischen rutscht und man einfach so,
solche Ausraster hat, dann kann das auch schon mal ganz schön schwierig sein.
Ja, ist ja auch so eine, also wenn wir jetzt, du hattest gerade eben auch genannt, eine Störung des Sozialverhaltens, ADHS, alles diagnostische Abklärungen in dem Bereich.
Genau.
Und auch nicht selten, wenn es eine Diagnose gibt, in dem Bereich gibt es natürlich auch häufig komorbide Störungen. Das wäre ja genau, irgendwie depressive Störungen sind nicht selten oder Ängste. Ne? Also da, dass es diesen Kippmoment auch nicht selten gibt nach einem Wutanfall, wenn dann die Wut mal raus ist, dass dann eine Traurigkeit zum Vorschein kommt, weil genau. Dann erst ein bisschen klarer auch gedacht wird, dass man dann erst reflektieren kann vielleicht, was zu Schaden gekommen ist. Also habe ich jemanden beleidigt, beschimpft, was mir unfassbar leid tut. Aber in dem Wutmoment, die Wut so unfassbar schnell und überwältigend
ist und stark
und die zu regulieren, wenn man ein impulsives Temperament hat oder eine heftige Impulsivität, das ist nicht ohne.
Nee,
also
ist
da ist wirklich auch Verhaltenstherapie angedacht, weil man dann sich darin übt. Das wäre aber vielleicht direkt der Übergang zu
was tun. Fangen wir mal mit so ein paar Grundsätzlichkeiten an. Also generell ist es immer gut, Verständnis zu zeigen. Es ist immer gut, meinem Kind zu signalisieren, hey, es ist völlig in Ordnung, Wut ist eine ganz legitime Emotion, die kennt jeder Mensch, die empfinde ich manchmal, die empfinden alle Menschen auf dieser Welt manchmal und jetzt empfindest du sie gerade und das ist einfach erstmal völlig in Ordnung. Und nicht dazu verleiten, diese Emotion zu unterdrücken, sondern ruhig validieren und auch vielleicht gar nicht so, ach, ist doch nicht so schlimm und so, sondern wirklich dem Kind auch das Gefühl geben, dass es ernst genommen wird mit seinen Emotionen.
Genau, weil fürs Kind ist das schlimm.
Genau, und das ist dann halt auch wirklich wichtig. Manche Menschen würden so weit gehen zu sagen, das sei eine leichte Form von Gaslighting. Gaslighting, falls ihr den Begriff nicht kennt, ich mache das jetzt nur ganz kurz, benennt quasi den Zustand, wenn man anderen Leuten ihre Wahrnehmung abspricht. Einfach mal einmal googeln, ganz interessante Geschichte, machen wir bestimmt auch noch eine Folge zu.
Mhm.
So, und wenn ich also dem Kind sage, ach komm, und so schlimm war das doch gar nicht und da hat das bestimmt so und so gemeint oder so, dann denkt das Kind halt, aber ich bin doch nicht verrückt, doch es fühlt sich doch so und so an und so möchte ich bitte jetzt auch dieses Gefühl von Wut oder vielleicht die Traurigkeit, die dahinter steckt, jetzt auch einfach mal empfinden dürfen und das ist auch in Ordnung so. Und dann vielleicht auch fragen, okay, was brauchst du jetzt gerade? Soll ich einfach nur hier sitzen und gar nichts sagen? Möchtest du, dass ich, keine Ahnung, dir den Rücken streichel? Möchtest du, dass ich rausgehe aus deinem Zimmer und du deine Ruhe hast und du sagst mir einfach Bescheid, wenn es soweit ist? Oder willst du vielleicht einfach schlafen, das dann auch mal aushalten können? Vielleicht möchte das Kind, die Jugendliche, einfach schlafen und sich gar nicht mehr damit beschäftigen. Das ist manchmal ganz schön hart, so das so durchzustehen, aber da muss man dann einfach durch. Ne? Man ist als Elternteil nicht immer in der Position, jetzt hier ganz akut was tun zu können. Mhm. Anbieten, sagen, dass man da ist, signalisieren, hey, ich liebe dich wie verrückt, du bist so, so, so wichtig für mich und wenn ich irgendwas tun kann, dann sag's mir bitte. Aber dann eben auch sich zurückziehen, wenn man dann eben signalisiert kriegt, nee, ich möchte gerade einfach nur hier in Ruhe vor mich hin leiden.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung,
total.
Wie du gerade sagst, Wut aushalten. Also so ein heftiges Gefühl, was ja oft alle Beteiligten irgendwie toucht, ja, also man kann ja nicht weggucken und weghören, wenn jemand laut ist und schreit oder also weint vielleicht auch vor Wut oder Sachen durch die Gegend pfeffert, so kannst du halt nicht weghören. Manchmal macht es auch Sinn, diese Gespräche, die du sagst, vielleicht nicht in dem akuten Moment zu führen.
Ganz, ne?
Manchmal
genau.
Ist es vielleicht so, dass man weiß, okay, jetzt ist dieser, ich sag mal, Sturm vorbei und ich lasse mal so ein bisschen ausklingen. Und wenn ein ruhiger Moment wieder da ist, also wenn Gespräch wieder möglich ist, dann setzen wir uns zusammen und dann sage ich, okay, was war das eigentlich? Möchtest du darüber reden? Weil, und das ist auch super wichtig, also eine Grenze zu setzen, was geht und was nicht geht, sage ich jetzt mal. Also wenn ich möchte nicht beleidigt werden, ich möchte nicht beschimpft werden, ich möchte nicht, dass Sachen kaputt gemacht werden. Und das müssen wir besprechen, wie wir das hinkriegen, weil das geht nicht. Das ist super wichtig, ne, bei allem Verständnis für das Gefühl.
Ja.
Wir gehen dann auf die Verhaltensebene. Wie regulierst du, was machst du aber mit dem Gefühl? Und das damit zu machen, ist nicht gesund und es ist schädigend. Ne? Also es macht Dinge kaputt und es macht Beziehungen kaputt. Wie kannst du mit der Wut umgehen? Was könnte dir helfen? Was könntest du stattdessen machen? Und was kann ich tun? Hast du ein Gefühl dafür, wenn du jetzt denkst an heute Morgen, als das passiert ist zum Beispiel, und ich da stand und du ja noch heftiger dann ausgerastet bist, weil ich dich gefragt habe oder weil ich helfen wollte oder weil ich einfach überfordert war, gib mir einen Hinweis, hast du eine Idee? Manchmal haben Kinder oder Jugendliche eine Idee und manchmal sagen die, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann gilt es, okay, lass uns mal gemeinsam überlegen, wir probieren was aus. So, ich lass dich erstmal und dann komme ich nochmal nach 3, 4, 5 Minuten und sage, jetzt gut, sollen wir irgendwie reden. Und es ist auch nicht immer so, wie du das gerade eben gesagt hast, manchmal ist es so, man ist froh, wenn es vorbei ist und man will nicht drüber reden. Weil es halt eben nur um, in Anführungsstrichen nur, um dieses Ausarten geht. Also wenn ich will dann nicht darüber reden, weil es mir peinlich ist, unangenehm ist, weil ich selber total bescheuert finde. Nur in Wut, in Rage, denkt man schlecht.
Genau, das funktioniert
danach denkt man
nicht.
Super.
Ja, da kommt halt nichts an da oben. Und irgendwann wird es schon den Moment geben, wo man dann sagen kann, hier, pass mal auf, ich würde gerne mal mit dir darüber reden, wie wir vielleicht irgendwie das umgestalten können, was passiert, wenn du wütend bist. Mhm. Und dann vielleicht auch Vorschläge machen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, sich eben auch mit dem Kind darüber abzustimmen, dass man sich vielleicht extern Hilfe holt. Vielleicht auch sagen, ich mache mir Sorgen um dich und ich würde eigentlich wirklich gerne mal einen Termin bei einer Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin machen. Oder sowas wie, wenn du nicht mit mir reden möchtest, vielleicht möchtest du mit jemand anders reden. Vielleicht ist es, keine Ahnung, irgendwer anders.
Manchmal ist es, ich habe auch jetzt gerade direkt einen Fall im Kopf, die Tante. Oder, ne, also wenn da so klar ist, die sind so ein bisschen sich ähnlicher und dann versteht die vielleicht dich nochmal anders. Also wenn es Beziehungen gibt, die mit ein bisschen Distanz, also mehr Distanz als Eltern, vor allem wenn wir jetzt so über die Jugendphase denken, nachdenken, dann macht das manchmal mehr Sinn, weil jemand ein bisschen einfach einen Abstand hat, weil dieser oder diese, ne, dieser Mensch nicht mit im Haushalt lebt 24/7. Und dann fällt es einem leichter, weil da das Schamgefühl natürlich auch groß ist. Ein Unterschied macht es natürlich, wenn da ein Kind jetzt so klein ist. Also ich habe jetzt das Gegenbeispiel vielleicht, was auch mittlerweile, finde ich, so häufig vorkommt, dass Erwachsene auf Dreijährige einreden während einem Wutanfall, wo ich denke, ja. Oh mein Gott, weil man natürlich, klar, vor lauter Not, ne, also ich habe da absolutes Verständnis, dass man das macht, nur wenn wir davon reden, was ist hilfreich, also das ist nicht hilfreich, ne, also zu begleiten mit Sprache, ja, also zu sagen, ja, ich sehe das, du bist wütend, also das von mir aus auch benennen, wäre ich auch vorsichtig, weil manchmal ist es auch so ein, den anderen mit darauf stupsen und ja, du bist richtig wütend, du bist richtig, also ist ja auch nicht die Wut in Person, sondern genau, es ist ein Gefühl.
Und was ist denn, wenn die Wut gar nicht das eigentliche Gefühl ist, sondern
genau,
das Kind
und das denkt, verkennt wird.
Genau, das Kind ist eigentlich total traurig, weiß aber gar nicht, wie es damit umgehen soll und reagiert halt wütend. Und ich als Elternteil sage immer, ja, du bist wütend, ich nehme das wahr, du bist wütend.
Und das Kind so, nein. So heißt das Gefühl und es ist eigentlich irgendwie vielleicht was anderes. Deswegen, ja, und auch diese ewigen Monologe, die wirklich überfordern. Also das hat man manchmal auch beobachtet bei sprachlich fitten Kindern, dass dann Erwachsene dazu neigen, dann die Kinder auch sprachlich zu überfordern. Erstmal ist es, ne, ist ein Gefühl. Gefühle zulassen heißt erstmal ein bisschen Abstand, also weil Wut braucht Raum oft.
Genau.
Erstmal abfließen lassen, abfließen ist oder ein Ventil suchen. Kann passieren, indem man sagt, ich merke, wenn du richtig wütend bist, guck mal, hier liegt ein Kissen, beiß rein, schrei rein. Hier liegen
Box
Zeitungen,
rein.
Mach die kaputt. Also umleiten in Dinge, die okay sind, die gehen. Also begrenzt ist man ja dadurch dann schon, dass man sagt, okay, das geht nicht. Du kannst nicht hier irgendwie die Fernbedienung in den Fernseher reinschmeißen. Du kannst nicht hier die Tür zerkratzen,
deine
Dinge
kleine
kaputt
Schwester
schneiden.
Schlagen.
Genau, also das geht alles nicht. Oder dich selber an den Haaren ziehen und die Haarbüschel ausreißen. Guck mal aber, was du kannst. Also nicht die Idee davon, dass die Wut weg sein soll, man daran erstickt, also dass man die irgendwie runterschluckt. Weil Wut, wie wir ja schon gesagt haben vorhin, mobilisiert. Man ist auf einmal, man kriegt eine Energie, eine Kraft in die Gliedmaßen, die wirklich einen selber überfordert. Also man ist buchstäblich der Hulk.
Ja.
Wir haben ja oft Kinder, die sich damit vergleichen auch.
Also, ja,
oder jetzt
stimmt.
Mit unserem kleinen Wut aus alles steht Kopf. Also Wut mobilisiert Kräfte und die müssen erstmal irgendwie ein Ventil finden, wo die erstmal abfließen können.
Oder auch rausgehen, ne? Falls man einen Garten Verfügung hat. In den Garten ganz fest aufstampfen, meinetwegen auch, keine Ahnung,
springen.
Holzhacken bei Älteren.
Ja, genau, so, ne? Gegen Sitzsack richtig doll treten. Also
genau.
Dieses Rauslassen und ich meine, Erwachsene kennen das ja auch. Die schreien ja auch. Also wenn ich wütend bin, dann klinge ich nicht so nett und freundlich wie vielleicht gerade.
Was machst du da?
Ja, also brauchen wir uns ja nur auf der Straße mal irgendwie bewegen im Auto. Dann kriegen wir mit, dass wir alle irgendwie Dreijährige sein können. Also Wut, haut alles raus. Und das ist auch okay, nur die Frage ist, wie? Und dann anbieten, also überlegen, sich selber auch überlegen, also wenn die Kinder kleiner sind, dann ist die Erwartungshaltung zu hoch, dass das Kind sich das selber so aussucht, sondern dann kann man sagen, guck mal, da kannst du reinboxen, weil dann so moralisch tun oder irgendwie Monologe halten, halte ich für verkehrt, weil sie einfach überfordern und nicht hilfreich sind. Ja. Ich meine, wir machen das dann auch in der Therapie oft, dass wir das im Rollenspiel üben, so, ne, dass wir sagen, okay, jetzt kann ich stampflaut und sagen, nein, ich will das nicht, das gefällt mir nicht, ich hasse das, das mag ich nicht, also diese Begriffe gibt es nicht umsonst. Statt irgendwie du Arschloch oder irgendwas anderes, was kann ich raushauen? Also was ist okay und ich darf in meinem Zimmer das einfach auch raushauen. Müssen meine Eltern vielleicht mal ein bisschen mit den Nachbarn sprechen, dass ja, Kinder werden manchmal wütend und alles gut, die schreien das einfach manchmal raus. Ist immer besser als irgendwie jemand an den anderen an.
Besonders Laute, die zum Beispiel so mit F oder mit Sch oder so sind, das sind auch Laute, die einem helfen können. Also nicht umsonst haben viele Schimpfwörter Schs oder Fs oder sowas drin. Ne?
Richtig. Also jeder kann sich mal selber fragen, was haut er so raus? So, ja, vielleicht auch, wenn nicht nach außen, also wir mussten es ja auch regulieren üben. Aha. Vielleicht zumindest so für sich. Ne? Also was kann man so, wie benennt man denn die Leute um sich herum?
Genau.
Also ist es auf jeden Fall etwas, was wir verstehen können. Und das zu signalisieren, finde ich, hilft schon ungemein.
Und wenn es wirklich so ist, dass die Situation so sehr eskaliert, dass ich Angst haben muss um mich selbst, um kleinere Geschwister, um die Person selbst, ne, um mein Kind, dann ist es leider so, dass man manchmal nicht darum herumkommt, sich Hilfe von außen zu suchen. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.
Genau, da gibt es vielleicht als kürzeste Strecke, sage ich jetzt mal so, den Weg über den Kinderarzt, also wenn es warten kann. Ne, ich sage noch gleich vielleicht was zum Akutfall. Also klassischerweise oder im besten Fall kennt der Kinderarzt oder die Kinderärztin die Familie und das Kind und kann da schon irgendwie Stellen nennen, wo man sich hinwenden kann, weil ansonsten wären die Stellen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder sozialpädiatrische Zentren, also die sogenannten SPZs. Die machen ja auch alle umfassende Diagnostik, so wie wir auch. Das heißt, nicht davor scheuen, auch da einen Termin auszumachen. Und wir haben ja eben gesagt, also wir haben ja auch Eltern da, die sagen, boah, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt schon irgendwie so schlimm ist. Allein die Frage, wenn man die sich nicht beantworten kann, man wartet ja auch immer auf einen Termin, also ist es oft nicht so, dass es ein Tag nur her ist. Wenn man sie sich nicht beantworten kann mit, nee, alles gut, ist vorbei, dann eben Kontakt aufnehmen. Im Akutfall vielleicht, ne, was die Mila gerade eben schon angestimmt hat, also Hilfe von außen heißt auch im Akutgefährdungsfall einmal die 110 oder 112 wählen. Also egal wie, einfach dafür sorgen, dass Hilfe von außen kommt. Und was dann passiert, ist häufig, dass erstmal eine Unterbrechung der Situation da ist. Also erstmal gibt es einen Stopp und dann kann man einmal abklären lassen. Es gibt nämlich in den Kinder- und Jugendlichen Psychiatrien sogenannte Akutaufnahmen. Das heißt, zur Krisenintervention geht man da gemeinsam hin und rein und führt ein Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin vom Dienst. Und die schätzen gemeinsam mit allen Beteiligten die Lage ein, was ja total Sinn macht. Also wenn eine Gefährdung da ist, macht es super Sinn, einmal sich zu besprechen und eine Einschätzung von Fachmenschen vornehmen zu lassen.
Und es nimmt einem vielleicht auch so ein Stück die Verantwortung und dieses schwere Gefühl, weil man weiß, das sind Menschen, die sind genau dafür ausgebildet. Und bitte, keine Scham, keine Sorge. Diesen Menschen, die professionell damit arbeiten, so wie wir oder so wie die KollegInnen in der Klinik, die haben das schon dutzende Mal erlebt. Genau, da seid ihr, Gott, nicht die Einzigen, ne?
Richtig. Ich habe mein klinisches Jahr zum Beispiel an einer Akutstation gemacht und das ist wirklich auch, also es klingt irgendwie ein bisschen irritierend, aber es ist sehr familiär, also weil die Menschen arbeiten mit Kindern und mit Jugendlichen und jungen Menschen und mit Familien. Das heißt, die kennen die Systeme auch und haben da Erfahrung und wir haben dann auch diejenigen dann aufgenommen, mit denen Gespräche geführt und dann entscheidet man, macht es Sinn, dass das Kind da bleibt oder der Jugendliche, einfach um Ruhe reinzubringen für alle Beteiligten und gemeinsam zu überlegen. Oder die Familie fährt wieder gemeinsam nach Hause und man vereinbart, kommen sie morgen, übermorgen wieder und wir gucken mal, wie die weiteren Schritte sind. Also absolut keine Scheu, Angst davor haben, weil manche Eltern haben ja auch Angst und sagen, oh, dann kommt das Jugendamt. Aber auch da, das Jugendamt ist dazu da, um mit zu schützen. Also kein Jugendamt der Welt kommt und nimmt ein Kind weg, weil es einen Wutanfall hatte und die Eltern sich um Hilfe bemüht haben. Also ich möchte absolut mit diesem Schreckensmythos aufräumen und immer plädieren für Hilfe holen. Und ich finde, manchmal ist das auch so ja hilfreich, wenn man sich das Pendant dazu im Körperlichen vorstellt. Also wenn jemand irgendeinen Anfall hat, ein Kind, ein Fieberkrampf oder irgendwas, dann sitzt man auch nicht zu Hause und wartet, bis es vorbei ist und hofft auf das Beste. Wenn eine Gefährdung da ist, bitte reagieren.
Und ganz ehrlich, das passiert den Besten. Das hat nichts damit zu tun, dass man kein gutes Elternteil wäre. Es hat nichts damit zu tun, dass zu Hause irgendwie alles drunter und drüber läuft, dass man mit der Erziehung versagt hätte, dass man in irgendeiner Form ein schlechter Mensch ist, dass man sein Leben nicht im Griff hat. Nein, gar nicht.
Richtig.
Alles gut.
Dieses Stigmata bitte aus dem Kopf. Ja. Also fitte Eltern kümmern sich und auch das ist kümmern.
Darum geht es, so sieht's aus.
Genau. Okay. So, kommen wir zum Ende. Ja. Also ein Hoch auf die helfenden Menschen um die jungen Menschen herum und die selbst. Wir hoffen, dass ihr so einen kleinen Einblick reinbekommen habt und vielleicht auch wirklich so, ja, so dieses Verständnis für die Emotion Wut und die erste Hilfe, die man da vielleicht erstmal so walten lassen kann, bevor man sich vielleicht nach außen wendet.
Und dass wir euch vielleicht auch signalisieren konnten, dass es ganz normal ist, wütend zu sein, dass man sich für nichts schämen muss und dass es auch ganz normal ist, sich Hilfe zu holen.
Absolut.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Und genau, macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute. Hadi, tschüss.